Bisschen theoretisch. Ein Podcast des Museums für Kommunikation.
Ein bisschen theoretisch, aber schon noch praktisch. Warum sind Meetings so erschöpfend? Weshalb gibt es im Arbeitsalltag so viele davon? Und warum dauern sie auch noch so lange? Das ist der Podcast «Bisschen theoretisch». Mein Name ist Mia Hoffmann. Mir gegenüber sitzt Nicole Kopp und wir sprechen heute über Sitzungsregeln und die Frage, wie gestalten wir Sitzungen gewinnbringend? Nicole Kopp ist Arbeits- und Organisationspsychologin mit CAS in agiler Unternehmensführung. Sie hat als Consultant unter anderem für Versicherungen und Banken gearbeitet, 2020 mit einem Geschäftspartner die Beratungsfirma Go Beyond gegründet. Sie ist Influencerin im Bereich New Work, hat eine Kolumne in der NZZ am Sonntag und über 37.000 Follower auf LinkedIn. Sie will Arbeitskultur und Zusammenarbeit attraktiver und menschlicher gestalten. Das wollen wir auch. Und das versuchen wir jetzt mit diesem Podcast ein kleines Stück. Nicole, schön bist du da.
Herzlichen Dank für die Einladung, Mia. Ich habe mich sehr gefreut, hierher zu kommen.
Jetzt machen wir gleich so einen Einstieg mit einem Wort. Wie bist du heute da?
Krank. Ich bin erkältet und das nervt mich, weil ich gerne gesund und im vollen Besitz meiner Kräfte bin und es ist immer so ein bisschen doof, krank zu sein. Und es ist eine Realität. Das ist auch eine direkte Überleitung. Wir müssen miteinander darüber sprechen, wie die Leute im Meeting da sind.
Genau. Ich wollte nämlich auch fragen, wie schafft man es, in einer Sitzung eine, sag jetzt mal, gute Stimmung oder einen guten Groove so hinzubekommen, so dass die Leute auch gerne da sind?
Du stellst gleich die schwierigste Frage. Herzlichen Dank dafür. Ich erlebe immer wieder, dass Leute in Sitzungen sitzen und sie einfach gar nichts sagen. Und das ist mega schlimm, weil Menschen wollen partizipieren. Jeder Mensch will gesehen, gehört, verstanden werden. Und da ist es ganz wichtig, dass am Anfang von einer Sitzung jede Person kurz das Wort ergreift. Wir sprechen da von Check-ins, eine Frage, die jede Person beantwortet. Zum Beispiel eben die Frage, die du mir gerade gestellt hast. Wie bist du heute da? Oder was möchtest du noch loswerden, bevor wir starten können? Weil Menschen erleben ja Dinge, bevor sie zur Arbeit kommen. Das können Kinder sein, das können Verkehrssituationen sein, das können Nachrichten sein, die sie aufwühlen oder Geburtstage. Gestern hatte ich einen Teilnehmer, der sagte, heute Abend wird meine Tochter 18 Jahre alt. Und für ihn war das mega speziell. Und solche Dinge möchten Leute gerne loswerden. Und man weiß, dass die Wahrscheinlichkeit, dass alle in der Sitzung sprechen, massiv erhöht ist, wenn alle zu Beginn etwas gesagt haben. Also es macht Sinn, weil wir wollen ja keine Meeting-Touristen.
Mm. Viele haben auch so viel, ach, das wirkt dann so künstlich. Wie schafft man das auf eine natürliche Art? Also ohne, dass es so eine Runde ist und alle finden, ah, ich bin wieder in der Schule, wieso muss ich jetzt da was machen?
Ich glaube, das Konzept von den Check-in-Fragen, die kamen häufig während der Pandemie in den Trend. Und da haben es Leute zum Teil wirklich übertrieben. Also welches Getränk bist du heute? Ich meine, nein, das will niemand beantworten. Und auch so die Frage, oder ist es nötig, wenn man 8 Meetings am Tag mit den 8 selben Leuten hat, 8-mal ein Check-in zu machen? Nein, selbstverständlich nicht. Gesunder Menschenverstand. Und trotzdem macht es wie Sinn, dass kurz jede Person etwas sagt. Und das kann schon nur sein, was muss heute passieren, damit du besser rausgehst, als du ins Meeting reingekommen bist.
Mhm. Es gibt ja auch Sitzungen mit Teilnehmenden, die sich wirklich noch nicht kennen. Und als ich in meinem Team so ein bisschen vorbesprochen habe, was wollt ihr wissen jetzt über Sitzungen, war auch so eine Frage, ja, so Kundenmeetings, zu Beginn eine Vorstellungsrunde und alle sind eher abgelöscht oder gestresst. Wie kann man denn eine gute Vorstellungsrunde machen?
Da habe ich eine Frage, die ich mega gerne benutze. Vor kurzem war ich bei einem Pharmakonzern beim Talentmanagement-Programm und da hat jede Person am Anfang gesagt, was ist mein Name, was ist meine Funktion? Das ist wichtig zu wissen. Und dann, ich bin die oder der Einzige, die oder der das hat, kann oder ist. Und zum Teil kommen da die abstrusesten Dinge, weil es wirklich den Leuten die Plattform gibt, etwas zu teilen. Also Leute, die in einem fremden Land gearbeitet haben, Leute, die schon mal Schafe geschert haben, Leute, die 3 Nieren haben. Also da kommt wirklich so abstruses Zeugs. Ich zum Beispiel habe gesagt, ich kann auf Zulu fluchen. Und jedes Mal, wenn eine andere Person das auch kann oder das auch hat oder ist, hebt die andere Person die Hand und dann muss sich die Person etwas Neues suchen. Und das finde ich so eine schöne Art, weil man etwas über sich selbst teilt. So die Einzigartigkeit, die Individualität wird in den Vordergrund gestellt und gleichzeitig, ja, es ist einfach spannender als so das übliche, ich arbeite dort, ich bin schon 10 Jahre in der Firma etc.
Gut, vielen Dank schon mal für diese ersten Tipps. Wir kommen jetzt zur Theorie.
Die Theorie.
Die Sitzungsregeln. Warum Meetings so lange dauern? Streng genommen haben Meetings 3 Ziele. Erstens Information. Die Teilnehmenden werden über etwas informiert. Zweitens Diskussion. Es geht um Feedback, Input oder Richtung. Drittens Erlaubnis. Die eine Seite schlägt etwas vor, in der Hoffnung, dass die andere zustimmt. Und die Frustration bei Meetings hängt oft damit zusammen, dass diese 3 Formen vermischt werden. Hier 5 Tipps, um Mischformen zu verhindern. Die 15-Minuten-Regel. Das sogenannte Parkinson'sche Gesetz besagt, dass Arbeit genau in dem Maße wächst, wie Zeit für ihre Erledigung zur Verfügung steht. Und nicht in dem Maße, wie sie komplex ist an sich. Deshalb ist es auch sinnvoll, Meetings zeitlich zu beschränken. Studien zeigen, dass die durchschnittliche Aufmerksamkeitsspanne des Menschen zwischen 10 und 18 Minuten beträgt. Zweitens, die Frageregel. Man kann im Meeting 3 Arten von Fragen stellen. Fragen zum Verständnis, Fragen zum Prozess und Fragen, die zeigen, wie viel man weiß, um die eigene Position zu markieren oder zu debattieren. Alle Fragetypen sind legitim, aber sie sollten auch nicht vermischt werden. Erst die Verständnisfragen, dann die Prozessfragen und dann die Debattenfragen. Also nicht zu Beginn gleich in die Debatte einsteigen. Drittens die Stehregel. In vielen Unternehmen werden Meetings im Stehen durchgeführt. Und an der Washington University hat man festgestellt, dass Menschen im Stehen schneller mit Begeisterung reagieren und im Sitzen eher zu Skepsis neigen. Viertens die Smartphone-Regel. Keine Smartphones. Notizen sollten handschriftlich gemacht werden. Fünftens die 5-Wort-Regel. Eine Untersuchung hat gezeigt, 75% aller Meetings haben keine richtige Agenda. Die Teilnehmenden wissen also nicht, warum sie am Tisch sitzen. Eine radikale Lösung: Man stellt zu Beginn die Frage, worum geht es in diesem Meeting? Und wenn die Teilnehmenden nicht in 5 Worten darauf antworten können, fehlt ein klarer Fokus. Merksatz: Nach jedem Beschluss sollte eine Person bestimmt werden, die dafür verantwortlich ist, den Entscheid auch umzusetzen. Viele dieser Inputs sind aus Cyril Norcoth Parkinsons Werk Parkinson's Law and Other Studies, bereits von 1957. Nicht die Smartphone-Regel. Ich möchte gleich zu Beginn auf genau dieses Parkinson'sche Gesetz noch kurz eingehen. Das besagt eben, dass sich die Arbeit so lange hinzieht, bis die zur Verfügung stehende Zeit, bis sie die ausfüllt. Was sagst du dazu? Also erlebst du das auch so oder beobachtest du anderes?
Das ist genau so und genau das können wir nutzen. Also wenn wir jetzt sagen, ja, wir machen unsere Meetings nur noch 20 oder 50 Minuten, dann ist genau in dieser Zeit auch die Arbeit erledigt und wir haben 10 oder 20 Minuten gewonnen. Und was man weiß aus der Psychologie, ist, dass Teams ihr Arbeitstempo und ihren Interaktionsstil den zeitlichen Vorgaben anpassen. Das heißt, es wird dann auch nicht so elendlang rumdiskutiert, wenn man nicht 90 Minuten zur Verfügung hat, sondern nur 60 oder nur 45. Und das ist etwas, was ich immer den Teams rate, kürzt eure Meetings. Weil es ist ja gar nicht möglich, bei einem 60-Minuten-Meeting innerhalb 0 Sekunden in einen anderen Raum zu gelangen und dort wieder das Meeting zu beginnen. Also schon nur für den Transfer und die biologischen Grundbedürfnisse ist es nötig, dass wir so ein bisschen einen Slot haben, eine Pause zwischen den Meetings. Und von dem her, das ist etwas, was ich sehr stark unterstütze, kürzt eure Meetings.
Und wie schätzt man das realistisch ein, wie lange man braucht?
Ich sage den Leuten immer, probiert es mal 10 oder 15 Minuten kürzer zu machen. Das ist das eine. Und das andere ist, einfach im E-Mail- und Kalenderterminierungsprogramm standardmäßig 45-minütige Sitzungen oder immer nach 5 nach erst beginnen mit den Meetings. Solche kleine Hacks, wo es wie schon vorgegeben ist mit der Technologie, das wirkt Wunder.
Damit wir jetzt noch ein bisschen mehr wissen, wer du bist oder womit du dich befasst, also New Work ist ein großer Begriff, was verstehst du darunter?
New Work ist eigentlich die Transformation der Arbeitswelt, die den Menschen und seine Fähigkeiten ins Zentrum stellt. Es werden Hierarchien abgeschafft oder verflacht und es geht ganz stark um auch Verantwortungsübernahme auf allen Ebenen, dass nicht der Chef, die Chefin alles entscheidet, sondern dass Menschen auf allen Ebenen Verantwortung übernehmen. Und die Themen, die ich bespiele, sind ganz, ganz unterschiedlich. Das können eben Meetingkultur sein, was ich mit mehreren großen Unternehmen und kleinen Unternehmen gemacht habe. Das kann sein, wie machen wir bessere Entscheidungen, wie lernen wir uns als Team besser kennen, wie schaffen wir Verbundenheit, wie geben wir einander Feedback. Also alles diese zwischenmenschlichen Themen, die aber ganz, ganz fundamental sind für die Zusammenarbeit.
Vorhin haben wir dieses Parkinson'sche Gesetz auf Sitzungen bezogen. Wahrscheinlich ist es ja auch sonst mit Arbeiten so. Also wenn man lange Zeit hat, um ein Konzept abzugeben, dann arbeitet man auch 2 Wochen dran und wenn es schon übermorgen ist, schafft man es auch in 2 Tagen.
Ja.
Gibt es da so ein, soll ich sagen, psychologische Hilfsmittel, also auch dort die Fristen nicht zu kurz, aber auch nicht zu lange zu setzen?
Ja. Es gibt das Timeboxing, wo man einfach für jede Aufgabe eine klare Box macht. Also für diese Aufgabe habe ich 1 Stunde, für diese habe ich 1,5 Stunden und dass man das sich auch in den Kalender einträgt. Jetzt ist es so, dass die Menschen im Großteil überschätzen, wie schnell sie sind. Also Arbeiten dauern meist trotzdem ein bisschen länger und man kann mit der Erfahrung dann darauf schließen, wie lange brauche ich wofür. Also ich schreibe ja diese Kolumne für die NZZ am Sonntag und da weiß ich, eigentlich habe ich mir einen Tag reserviert, manchmal reicht der, manchmal reicht er nicht, je nach InterviewpartnerInnen, die ich habe oder ob es ein Thema ist, das ich schon gut kenne. Aber ich weiß, das ist so grosso modo plus minus 1 Tag und das hilft mir und dann blocke ich das auch im Kalender. Kennst du das? Machst du das auch, so Timeboxing?
So ungefähr. Aber ich würde genau wie du antworten, also ich bin Texterin, das passt jetzt auch zur Kolumne. Das Schreiben an sich ist ja nur ein Teil der Arbeit. Und man darf jetzt in diesem Fall eben nicht vernachlässigen, dass man vorhin Mails schreiben muss, den Auftrag klären muss, danach noch Korrekturen einbauen muss. Also das wird dann insgesamt auch immer mehr, als man so denkt, was eigentlich die Arbeit ist. Und dort habe ich das Gefühl, muss man auch umdenken, weil das gehört alles zu dieser Arbeit.
Definitiv, ja.
Kommen wir noch ein bisschen wieder zu Sitzungen zurück. Sitzungen, Meetings. Eben, wir haben 3 Arten gehört. Was erlebst du? Also welche Arten von Sitzungen, ich sage jetzt extra, braucht es? Wann ist das Meeting das richtige Mittel zum Ziel?
Das ist eine sehr gute Frage und vor allem eine Frage, die in der Wirtschaft viel zu selten gestellt wird. Und was ich häufig erlebe, ist, dass Menschen einander gegenseitig PowerPoint-Folien vorlesen. Oder? Also, ich bin kein Fan von diesen Informationssitzungen. Und ich hatte kürzlich eine Führungsperson, die mir erzählt hat, du Nicole, meine Frau, bei der ist es so, dass am Montagmorgen jede Person 15 Minuten Zeit hat, um ein Update zu geben, was sie oder er letzte Woche erledigt hat und gemacht hat und welche offene Fragen das da sind. Und dann sind 2,5 Stunden rum. Und jede Person ist so demotiviert nach diesem Montagmorgen, weil es einfach so einen unwirksamen Start ist. Und viel besser ist das, was wir machen im Unternehmen. Wir haben alle 2 Wochen so eine Team-Update-Sitzung online, weil wir in der ganzen Schweiz verteilt sind. Und dann schreibt jede Person im Vorfeld auf, was sie oder er gemacht hat in den letzten Wochen, was offene Fragen sind, was spannende Zahlen und Studien sind, was für neue Mandate und Leads hineingekommen sind und wo man Hilfe oder Unterstützung braucht von den anderen. Und die Idee ist, dass wir dann individuell das lesen gehen, was die Kollegen, Kolleginnen geschrieben haben im Vorfeld und dass wir in der Sitzung, die dauert 1/2 Stunde, dass wir dort nur noch die Fragen klären. Und wo braucht es jetzt Hilfe und Unterstützung? Was müssen wir nachfragen und koordinieren? Aber nicht, dass wir einander vorlesen, was wir in den letzten Wochen gemacht haben. Und die Menschen unterschätzen, dass wir 4-mal schneller lesen als zuhören und sprechen.
Beim Lesen kann man auch viel mehr selbst bestimmen, wie schnell man jetzt liest oder ob man sich noch gleich Gedanken macht oder verharrt bei einem Thema. Und im Meeting ist man so wie ausgeliefert.
Genau, ja. Und es gibt ja diese Leute, die bringen ihre Gedanken einfach nicht auf den Punkt. Und vielfach ist es eben wirklich wertvoll, wenn man überlegt, was vom Meeting muss asynchron stattfinden und was synchron. Asynchron, das Zeitversetzte, wo jede Person sich genau dann Zeit nehmen kann fürs Verarbeiten der Information, wenn er oder sie Zeit hat, Zeit findet, wenn es auch mit dem eigenen Energielevel stimmt. Und dann spart man enorm viel Zeit. Das finde ich, das wird noch viel zu wenig gemacht. Selbstverständlich sollte man nicht Diskussionen asynchron führen. Ich glaube, wir haben alle schon Erfahrung gemacht mit diesen E-Mail-Ping-Pongs, wo einfach Dinge hin und her geschrieben wurden und die Leute sich missverstanden haben. Sondern da macht es schon Sinn, dass man miteinander diskutiert, Entscheidungen trifft oder einen Projektstart macht, Aufgaben verteilt, all die Sachen, wo man wirklich zusammen diskutieren muss. Ja, da macht es Sinn, Sitzungen zu machen, aber gut angeleitete Sitzungen, nicht einfach so Chrüssi-Müsi-Sitzungen. Aber für die Informationsweitergabe finde ich es, außer es sind ganz kritische, negative News, dann macht es Sinn, diese Meeting zu informieren, darüber zum Beispiel. Aber sonst macht es Sinn, sehr viel asynchron zu machen.
Also wir haben zu Beginn formuliert, wie kann man ein Meeting gewinnbringend aufsetzen oder durchführen. Ein Punkt davon ist ja auch, wie es einem eben geht dabei. Ja. Also einerseits der Inhalt, ob es irgendwie einen weiterbringt, aber auch, wie man danach wieder in den Arbeitstag startet. Erlebst du das so, dass wenn die Sitzungen eben neue Inputs geben oder eben man findet eine Lösung für ein Problem, dann sind die Leute auch beschwingter. Mhm.
Definitiv. Also es ist ja etwas Urmenschliches, in einem Kreis zusammenzusitzen und zu diskutieren. Und ich glaube, dieses Vertrauens- und Verbundenheitsgefühl, das brauchen wir Menschen auch. Es kann sehr viel Gutes entstehen in Meetings. Und es ist ein bisschen schade, dass sich eigentlich niemand freut auf Meetings. Die wenigsten Leute starten ihre Wochen mit dem Gedanken, wow, heute kann ich in 3 Meetings teilnehmen. Bisschen schade, aber wie schön, wenn es eigentlich so wäre.
Stimmt, nehmen wir das mal mit, so als Grundgefühl.
Was müssen wir ändern, damit du dich wieder freust auf die Meetings?
Ja, wahrscheinlich auch die Kadenz.
Unbedingt.
Sprechen wir doch gleich über die Kadenz von Meetings. Aha. Ich habe bei dir im Blog, glaube ich, auch gelesen, eben wie, du weißt vielleicht die Zahlen noch, wie viele Meetings einige Leute überhaupt haben pro Woche. Ja. Und wie viel sie sich dann durch das eben unproduktiv fühlen, obwohl eine Sitzung auch produktiv sein könnte, gibt es Empfehlungen. Das ist natürlich individuell.
Ja, es gibt ganz viele Leute, die sagen, Sitzungen halten mich vom Arbeiten ab. Und was machen sie dann? Sie gehen multitasken. Und gerade in Online-Meetings zum Beispiel weiß man, dass 90% der Teilnehmenden multitasken. Und der Mensch ist ja nicht multitaskingfähig, sondern was wir machen, ist ein Task-Switching vom einen zum anderen. Wir sind weniger aufmerksam, es passieren uns mehr Fehler. Wir sind weniger bei der Sache bei beiden Aufgaben. Das heisst, es ist einfach nicht möglich. Und ja, was braucht es, um diese Ladung an Meetings zu reduzieren? Oder wie viele Meetings sind es überhaupt, hast du gefragt? Man weiß so, Angestellte haben etwa 11 bis 15 Meetings pro Woche und CEOs bis zu 37.
Und 37, ja, wenn man sich das in Stunden schon vorstellt, genau, wenn diese jetzt eine Stunde dauern.
Ja, genau. Und dann wartet ja noch die richtige Arbeit auf dich. Also es ist ja meist nicht erledigt mit dem Meeting, sondern es gibt noch mehr Arbeit nach dem Meeting zum Beispiel. Und eine Person von einer Schweizer Bank hat mir mal gesagt, Nicole, wir haben so viele Meetings, dass man gar nicht mehr dazu kommt, die Meetings vorzubereiten. Das heißt, die Meetings sind schlecht. Das führt dazu, dass wir noch mehr Meetings haben, so ein richtiger negativer Teufelskreis. Und das ist schade.
Mhm. Du hast von Vor- und auch Nachbereitung gesprochen. Das ist wie beim Text, wie wir es vorhin hatten. Das gehört ja auch noch dazu. Es ist nicht nur das Meeting an sich. Also plädierst du dafür, dass es eine Person gibt, die ganz klar im Lead ist, also die eine Sitzung führt? Es geht ja auch dort schon los, oder? Wer hat welche Rolle? Wer hat das Zeitmanagement im Griff?
Genau.
Was empfiehlst du da?
Ich empfehle vor allem einen Fehler nicht zu machen. Das ist häufig der Fall, dass die Sitzungsleitung auch noch das Protokoll schreibt. Und dann kann man ja nicht zwei Sachen gleichzeitig machen, wie wir gehört haben. Und ja, das ist ein Problem. Ich empfehle auf jeden Fall, dass man eine Person hat, die die Moderation macht und die sich auch fähig fühlt, die Diskussion zu leiten und auch in den richtigen Momenten abzuschneiden und zum Beispiel zu sagen, hey, spannendes Thema, aber das stellen wir jetzt auf den Parkplatz. Und ein Parkplatz ist so ein cooles Ding, da kann man einfach ein P aufhängen irgendwo im Raum und dann die Themen raufschreiben, wo man denkt, ah ja, die sind jetzt besprochen worden oder die sind aufgetaucht im Meeting, aber die gehören jetzt nicht dorthin. Und das erlebe ich immer wieder, dass Leute sagen, hey, das Meeting ist einfach ausgeufert. Leute haben irgendwelche Themen reingebracht, die aber nicht ins Meeting gehören. Also so ein Themenwächterin, ein Moderatorin, ein Protokollführerin, das kann auch die KI sein heutzutage, die macht das recht gut, sogar auf Schweizerdeutsch, so ein Timekeeperin, wo wirklich auch darauf schaut, wie viele Minuten haben wir noch, wie sind wir bei den Slots unterwegs und idealerweise hat jedes Thema eine eigene Timebox, wo ganz klar ist, wie viele Minuten haben wir für dieses Thema.
Ja, weil wir haben ja im Theorieblock gehört, die Aufmerksamkeitsspanne sind 10 bis 18 Minuten, also wo man ganz konzentriert dabei ist. Wir wissen das jetzt und doch verhalten wir uns anders. Mhm. Oder wie können wir dem mehr Rechnung tragen?
Das ist eine schwierige Frage, weil häufig gibt es ja mehr zu diskutieren. Und was viel zu selten gemacht wird, ist auch die Pausen. Wir brauchen spätestens nach 75 oder 90 Minuten brauchen wir eine kurze Pause. Und das ist nicht nur Bildschirmwechsel. Das erlebe ich sehr häufig, wenn ich Workshops gebe oder Seminare oder halt in Meetings bin, dass die Leute dann vom Laptop aufs Handy wechseln. Und für das Gehirn ist das keine Pause. Und das Gehirn, das macht ja neue Verknüpfungen genau in den Momenten, wo es nicht beschallt wird. Das wissen oder respektieren die wenigsten Menschen noch. Und auf deine Frage zurückzukommen, was brauchen wir? Ich glaube, es braucht einen hohen Grad an Partizipation, wo eben wie klar ist, okay, was diskutieren wir, was muss abgestimmt werden miteinander und auch so eine persönliche Involvierung im Sinne von, das Thema interessiert mich. Ich möchte da dabei sein, ich möchte mitdiskutieren. Und Leute, die merken, oh, das interessiert mich gar nicht, die sollte man am besten ausladen.
Ich wollte nämlich auch jetzt so die äußeren Punkte noch durchgehen. Eben, wir hatten schon wie viele Meetings, aber auch wie viele Menschen verträgt es überhaupt in einem Meeting, damit alle noch partizipieren können. Ja. Quasi, wie wählt man die Teilnehmenden aus und gibt es eine Obergrenze von Personen?
Ich denke, es muss so klein wie möglich und so groß wie nötig. Man spricht manchmal so von 8 Personen als Maximum. Ich finde das schon recht viel, 8 Personen, die diskutieren. Ja, es kommt sicher auf den Kontext, auf die Teamgröße an. Ich würde nicht empfehlen, regelmäßige Meetings mit 30 Personen zu machen. Das hat eine Arbeitskollegin gerade erzählt, die sind neu in einem Team mit 30 Personen. Furchtbar.
Ich wollte gerade sagen, 8 tönt jetzt nicht nach wahnsinnig viel. Ich glaube, wir haben alle auch schon Meetings erlebt mit mehr Leuten, gerade auch online. Seit das viel etablierter ist, dass es eben auch Online-Meetings gibt, wo man sehr schnell alle auch noch einladen kann, die sich dann auch nicht bewegen müssen, deshalb ist es niederschwellig. Aber macht es dann Sinn, dass sie dabei sind? Also ich glaube, da müssen wir schon wahrscheinlich recht gut so aussortieren.
Ja, und da hilft manchmal nur so eine radikale Übersicht von wie viele Stunden sind wir in unserer Firma in den Meetings. Das hat eine grosse Schweizer Firma gemacht kürzlich und die Geschäftsleitung ist erschrocken, wo sie gesehen haben, wie viele Stunden da zusammenkommen. Das waren mehr als 1000 Stunden pro Jahr, wo einfach die regelmäßigen Sitzungen sich kumuliert haben. Und da war dann schon so die Realisierung, hey, was können wir machen, damit wir nicht so eine Riesenmenge Sitzungszeit haben.
Noch spezifisch auf Online-Meetings. Mhm. Was muss man dort anders machen, als wenn die Menschen physisch da sind?
Ich glaube, der große Unterschied ist, dass man wirklich einander nicht so gut sieht, nicht spürt. Ich sehe nicht, wie es dir geht. Du kannst einfach ein Happy Face drauflegen, aber ich sehe deine Körperhaltung unter Umständen nicht. Und da finde ich es viel wichtiger, dass wir über das persönliche Befinden noch sprechen. Also wie bist du heute da? Oder so ein Tool wie der Moodmeter mit 64 verschiedenen Emotionen, wo jede Person kurz wählt, hey, wie geht's dir heute? Wir hatten mal auch ein Online-Meeting in unserem Geschäft und da war die Frage, was ist heute in deiner Tasse? Und ich habe dann gesagt, ja, Schwarztee und salzige Tränen. Und dann wussten die Kollegen schon, hey, Nicole, geht es heute nicht gut. Oder da ist was vorgefallen. Genau. Und ich glaube, wir müssen so viel mehr darüber sprechen, ja, was gerade abgeht, wie der Workload ist, wie die Belastung ist, etc.
Also in dem Sinn Metathemen. Man denkt immer, man muss über den eigentlichen Inhalt sofort sprechen, weil es soll ja effizient sein. Und du plädierst jetzt dafür, dass man sich aber diesen Raum nimmt, weil...
Ich habe da eine ganz schöne Aussage von einem hohen Manager gehört, der hat gesagt, we must get the social level right first. Also zuerst einfach schauen, was ist da und was geht gerade ab. Weil die Emotionen, die wir zum Beispiel beim Privatleben erleben, die beeinflussen uns auch bei der Arbeit.
Ich möchte noch ganz kurz diese angeteasten Tipps vom Anfang durchgehen, ob du dazu noch etwas zu sagen hast oder auch zu ergänzen hast. Wir hatten dort, also über die Zeit haben wir schon gesprochen, 15-Minuten-Regel. Dann Frageregel, also quasi welche Frage auch wann überhaupt Platz hat in einer Sitzung. Oder muss die Moderation eben, du hast vorhin ein bisschen gesagt, abklemmen, wenn etwas eben nicht dazu gehört oder auch später verschoben werden soll?
Ich empfehle da immer so zwei Fragen. Am Ende von einem kurzen Input zu fragen, wer hat eine Verständnisfrage? Und danach, wer hat eine inhaltliche Frage?
Okay, das eigentlich aktiv abzuholen und es nicht einfach darauf ankommen lassen. Weil wenn ja alle einfach still sind, geht man davon aus, dass man dasselbe meint und später merkt man dann eben nein.
Ja, genau.
Okay. Smartphone-Regel. Der Tipp war, keine Smartphones in Meetings. Macht ihr das so? Du hast vorhin schon von Multitasking gesprochen. Was ist da dein Ratschlag, wenn du Kunden berätst?
Ich finde, das Smartphone wegzulegen löst das Problem nicht, weil die Leute häufig am Laptop multitasken. Und das merkt man auch. Also die schlimmsten Fälle sind jeweils diejenigen, wo Menschen wie E-Mails erhalten von anderen Menschen, die auch in der Sitzung sind. Und da denke ich so, hey, wirklich? Und was ich jeweils sage in meinem Workshop ist, dass ich eben diese Kolumne übers Multitasking geschrieben habe und dass es nicht möglich ist und dass ich bitte aus Respekt die Laptops zuzumachen. Und das befolgen die Leute meistens recht gut.
Eigentlich durch klare Vorgaben helfen, damit die Präsenz überhaupt zustande kommen kann. Stehregel. Machst du Stehungen? Empfiehlst du andere Arten von bewegten Meetings und so weiter?
Es ist lustig, dass du gesagt hast, dass das häufig vorkommt. Ich erlebe das ganz anders, dass es sehr selten vorkommt. Ich kenne sehr wenige Kunden, Kundinnen, die das machen. Was ich häufiger empfehle, ist Spaziergänge, weil man im Sitzen quasi das Hirn auf Standby hat und im Gehen sind wir viel innovativer, kreativer und es macht einfach Sinn, wenn wir etwas Schwieriges zu machen haben, dass wir dann laufen. Und ich empfehle zum Beispiel den Führungskräften auch die Mitarbeitergespräche, dass man die im Laufen macht, weil da muss man sich nicht anschauen. Das ist für einige Personen sehr entlastend und auch, dass man einfach ein besseres Gespräch hat.
Aber zu zweit, mehr Leute Gehen.
Das wäre ein bisschen komisch, schon zu 30. dann zu laufen.
Mit dem Mikrofon.
Wie die chinesische Touristengruppe.
Ja. Wir haben jetzt hier ein sehr frontales Setting. Aha. Wir sitzen uns gegenüber. Was sagst du sonst zum Raum? Wie soll man einen Sitzungsraum einrichten?
Das ist mega spannend. Der Raum, der beeinflusst massiv, wie die Gespräche zustande kommen. Wir sitzen jetzt da auf ziemlich ungäbigen Holzhockern und man weiß, wenn man auf harten Oberflächen sitzt, dann sind die Diskussionen härter. Wenn man auf weichen Oberflächen sitzt, weichen Stühlen, ist man gewillter, so kooperativer zu sein. Die Diskussionen sind ein bisschen weicher. Und dasselbe auch mit der Anordnung. Wenn man in einem Kreis sitzt, ist man viel mehr auf diese Verbundenheit und Zusammengehörigkeit aus. Und wenn die Sitzordnung im Quadrat ist oder rechteckig, dann tendieren die Leute, ihre Individualität zu betonen. Und den meisten Leuten ist das nicht bewusst, dass das passiert. Kanntest du das?
Das mit dem Kreis, das schon. Und ich habe auch schon in einer anderen Folge mit Michael Krogeros, ging es um Smalltalk, haben wir auch also man übers Eck sitzt oder er fand eben auch, wie in einem Kino oder dass man gemeinsam irgendwas anschaut, kann sehr, sehr hilfreich sein, um sich dann so verbunden zu fühlen. Schön. Auf die Seite. Die letzte dieser Tipps in der Liste war die 5-Wort-Regel. Hast du das schon gemacht zu Beginn, die Leute abgeholt und gefragt, warum seid ihr heute hier, worum geht es?
Genau in dieser Form noch nicht, aber ich frage häufig, hey, wisst ihr, was die Agenda ist, was das Ziel und der Zweck ist von der heutigen Sitzung? Und da kommt wirklich Überraschendes heraus. Also die wenigsten Leute wissen wirklich, worum es geht. Man weiß auch aus Studien, in etwa der Hälfte der Meetings wissen die Teilnehmenden nicht, worum es geht.
Das können wir nochmal in Grossbuchstaben uns alle sagen. Die Hälfte weiß nicht, worum es geht. Werden wir uns doch klar und versuchen wir das auch klar zu machen. Zum Beispiel in die Einladung zu schreiben.
Ja, unbedingt. Und ich sage den Leuten auch immer, sie können Einladungen ablehnen, wenn für sie nicht klar ist, worum es geht im Meeting.
Es gibt eben ganz verschiedene Arten von Sitzungen. Hatten wir schon ein paar Arten jetzt besprochen. Ich erlebe immer wieder mit Kunden, dass es ein sogenanntes Chemistry-Meeting gibt. Und dann steht nicht viel mehr als Sinn und Zweck, außer dass die Chemie abgecheckt werden soll, so quasi für einen potenziellen Auftrag. Aha. Was empfiehlst du für diese spezifische Art? Man soll sich kennenlernen, aber es soll professionell sein und es soll eine gute Stimmung herrschen.
Ah, so cool. Habe ich persönlich noch nie in diesem formalisierten Ausmaß erlebt. Was ich häufig mache, ist, ich probiere sehr schnell Verbundenheit zu schaffen. Also zum Beispiel, wir beide haben gleich alte Kinder, oder? Das schafft Verbundenheit. Wir haben heute auch fast ein bisschen dieselbe Frisur. Und ich probiere immer mit ganz vielen Sachen aus meinem persönlichen Leben oder Privatleben so eine Verbundenheit zu schaffen. Vor kurzem hatte ich eine Kundin aus dem Kanton Zürich, die ist im Thurgau aufgewachsen und mein Heimatort ist Romanshorn. Und dann erwähne ich das natürlich strategisch. Und ich glaube, man kann mit ganz vielen Leuten so einen Anknüpfungspunkt schaffen. Und das würde ich empfehlen für diese Chemistry-Meetings, weil häufig wollen wir ja mit diesen Menschen zusammenarbeiten, die gleich sind, die ähnlich sind. Und da fühlen wir uns verstanden und aufgehoben. Und das ist so ein Hack, also über Dialekte, über Ferienorte, über gemeinsame oder vergangene Wohnorte, über Wohnorte von Familienmitgliedern. Also wenn ich in Luzern bin, sage ich, meine Schwiegermutter ist da aufgewachsen. Und das nutze ich sehr, sehr strategisch. Ich kann fast überall aus der Schweiz so einen Bezug herstellen. Ich glaube, das ist wichtig, so für den sozialen Kit. Nutzt du das, solche Tricks?
Ich würde sagen, ich bin oft mit meinem Geschäftspartner unterwegs und bei ihm ist das der Sport.
Okay.
Und dann checkt er zu Beginn ab, wer ist quasi für welches Team und sofort findet man irgendwelche Themen. Und bei mir ist das jetzt nicht unbedingt der Sport, aber vielleicht schon auch ein bisschen Hobbys oder Kinder. Ja. Aber manchmal, wenn natürlich nicht gleich etwas aufkommt, ist es dann doch auch schwer.
Ja.
Fragt man zwei Sachen, aber man kann ja nicht so 10 abchecken.
Ja.
Haben wir hier was Gemeinsames oder
nicht? Und da hilft es häufig zu fragen oder die Person einfach mal reden zu lassen und dann kommt dann vielleicht etwas, wo du so reingreifen kannst.
Wir haben jetzt gehört, eben, du bist auch zweifache Mutter. Dein Arbeitsalltag ist viel, hat mit Psychologie zu tun und Strukturieren. Was überträgst du quasi von der Arbeit in deinen Alltag oder auch umgekehrt?
Lustige Frage. Ich übe immer wieder mit ManagerInnen über Emotionen zu sprechen. Wie fühlst du dich? Was lösen diese Szenarien bei dir aus? Warum ist es wichtig, über Emotionen zu sprechen im Business? Und mit den Kindern macht man ja genau dasselbe. Also bei meiner jüngsten Tochter in der Kita, da haben sie jedes Mal vor dem Mittagessen so einen Kreis, wo sie miteinander darüber sprechen, wer fühlt sich gerade wie. Und meine Tochter ist 2 und die kann sagen, sie ist glücklich oder sie ist traurig oder sie ist zufrieden. Und das finde ich wirklich erstaunlich, dass die Kinder zum Teil besser darin sind, ihre Emotionen auszudrücken als wir großen Menschen. Und häufig wird im Business so getan, als gäbe es keine Emotionen.
Ja. Wie bringen wir es denn hin, dass die Leute sich im Arbeitsalltag auch zeigen? Ich stelle mir jetzt vor, man fragt alle, ja, wie seid ihr heute da oder wie geht's? Und dann kommt irgendwie gut, sehr gut, halb gut. Und man denkt so, ist das jetzt echt? Oder ja, wie bringt man das?
Ja, das ist ein grosses Problem und ich glaube, es ist auch so gesellschaftlich erwartet, dass man einfach sagt, es geht gut, oder? Ich ertappe mich da manchmal selbst, ich mag nicht gerade reden und da sage ich halt, boah, geht gut. Dir gegenüber konnte ich heute sagen, hey, sorry, boah, diese Nacht und krank und überhaupt. Und manchmal hilft es, wenn man so wie Vorlagen hat, also ich arbeite gerne mit dem Moodmeter, das ist eben diese Vorlage mit 64 verschiedenen Emotionen und was ich auch den Leuten sage, ist, dass Leute mit einem großen Emotionsvokabular besser zu Weg sind, denen geht es besser. Die haben eine niedrigere Wahrscheinlichkeit, einen Burnout zu erleben. Die gehen besser mit Stress um, auch weil sie sich früher Hilfe holen. Und wenn wir über Emotionen sprechen, schwächt sich die Aktivität im Emotionszentrum in der Amygdala ab. Und diejenigen Teile des Gehirns, die fürs konstruktive Denken zuständig sind, die nehmen mit ihrer Aktivität zu. Das heißt, über Emotionen zu sprechen, macht uns nicht emotional, sondern im Gegenteil, man kann es deponieren und dann kann man wieder gut weitermachen.
Man ist regulierter und bereit dann.
Genau.
Berufst du zu Hause auch Sitzungen ein?
Boah, manchmal so Ferienplanungssitzungen. Was wir immer machen, ist so auf die nächste Woche zu schauen mit meinem Mann, weil ich trotzdem sehr viel unterwegs bin und er ganz viel im Haushalt macht und mit den Kindern und sie in die Schule und in die Kita bringt. Da machen wir so Mini-Check-ups miteinander und eben Ferienplanung, ja. Und bei euch?
Wir machen auch die Wochenplanungssitzung. Ja. Und das ist fast das Einzige, was fix instrumentalisiert ist. Und es war aber spannend jetzt, wir hatten auch gerade wieder eine Diskussion, dass mein Partner gesagt hat, wenn du abends noch was besprechen willst, sei es Ferien oder wenn irgendwas auf dem Tapet ist, dann kündige das bitte an.
Ja,
dann stelle ich mich nicht drauf ein, ich kann dann auf dem Sofa hängen, sondern es kommt noch was.
Ja.
Das verstehe ich. Und dann probieren wir das wie ein bisschen so anzukündigen, damit man sich innerlich schon darauf einstellen kann.
Ja, macht Sinn.
Wir haben jetzt ganz viel über Sitzungen gesprochen, Tipps gehört. Kommen langsam zum Abschluss. Gibt es noch etwas, was dich jetzt deine Berufsjahre gelehrt haben, was du uns mitgeben möchtest? Also was eben besonders essentiell ist oder ein kleines Tool und große Wirkung?
Ich glaube, das ist die Frage, worüber müssen wir heute wirklich sprechen? Manchmal ist es so, dass man eine Agenda hat und da sind andere Themen, die im Vordergrund sind. Und man sagt ja in der Psychologie, Störungen haben Vorrang. Und ich glaube, das sollten wir öfters beherzigen, dass man wirklich die Leute fragt, hey, damit wir diese Zeit gut nutzen, worüber müssen wir wirklich, wirklich sprechen, auch wenn es nicht auf der Agenda ist.
Vielen Dank, der Blick hinter den Vorhang.
Genau, ja.
Vielen Dank, dass du da warst.
Danke dir für die klugen Fragen.
Und jetzt wünschen wir euch allen, dass eure Sitzungen in Zukunft ein bisschen effizienter oder eben befriedigender ablaufen können.
Die Challenge.
Hallo Zita, ich komme gerade aus der Podcast-Aufnahme mit Nicole Kopp. Über Sitzungen und Zeitmanagement, und das ist unsere Challenge für dich. Du in der kommenden Zeit deine Tasks vorgängig mit so Timeboxes einschätzen, also einfach einschätzen, wie viel Zeit du für die brauchst, und nachher zum Beispiel mit einem Time-Tracker schauen, ob das wirklich der Wahrheit entspricht. Und erzähl uns, ob du deine Tasks unter- oder überschätzt. Viel Spass!